Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Die Reise des deutschen Bundeskanzlers nach China, die war auch geprägt von dem Angriff Irans auf Israel. Dabei hatte Olaf Scholz Besuch in China eigentlich einen klaren Fokus. Es ging um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China. Ohne China geht es für die deutsche Wirtschaft nicht. Mit China gibt es beim Handel aber viele Konfliktthemen. Wie ist der Kanzler damit umgegangen? Das schauen wir uns gleich genauer an. Und außerdem, welches Bundesland beim Grad der Digitalisierung hui ist und welches eher pfui? Dazu gibt es eine neue Studie und die Nachrichten haben es gerade auch gemeldet. Der Internationale Währungsfonds hat eine Prognose zur Weltwirtschaft abgegeben und Deutschland hinkt hinterher. Na klar, Olaf Scholz hätte auf seiner China-Reise ordentlich poltern können. Was ist mit Berichten über Zwangsarbeit in Chinas Landesteil Xinjiang? Warum flutet China den europäischen Markt mit billigen E-Autos und Solarmodulen? Geht es bei der staatlichen Förderung von chinesischen Unternehmen mit rechten Dingen zu? Aber Deutschlands Wirtschaft ist bei aller Kritik auf China angewiesen und so ging es Olaf Scholz wie vielen deutschen Kanzlerinnen und Ministern. Sie versuchen sich am richtigen Maß zwischen diplomatischen Schmeicheleien und notwendiger Kritik. Evi Seibert berichtet.
Über die ganz großen Themen wurde in Peking heute überwiegend hinter verschlossenen Türen geredet. Konkret unterzeichnet wurden eher kleinere Abkommen mit den drei deutschen Ministern, die dafür extra nach China gereist waren. So sollen etwa deutsche Äpfel und Schweinefleisch wieder nach China exportiert werden dürfen. Vor der Kulisse der Unterschriftszeremonie erklärte Bundeskanzler Scholz dann, wie er die Gespräche mit Chinas Staatschef Xi Jinping bewertet. In der Ukraine-Krise sind sich die beiden Seiten ein Stück näher gekommen. Verurteilt wird jetzt nicht nur das Drohen mit Atomwaffen in dem Konflikt, sondern auch Angriffe auf nukleare Anlagen wie Kernkraftwerke in der Ukraine. Auch die weltweite Nahrungsversorgung soll durch den Krieg nicht gefährdet werden. Hunger darf nicht als Waffe eingesetzt werden, sagte Scholz. Nicht einig waren sich die chinesische und die deutsche Seite bei einigen wirtschaftlichen Themen. Zwar hat Peking versprochen, faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen im Land genauer zu beachten. Wie das genau umgesetzt und überprüft werden soll, wurde nicht gesagt. Der Bundeskanzler hatte auch kritisiert, dass China mit billigen Überproduktionen den deutschen Markt überschwemmt, zum Beispiel mit Solaranlagen. Das wiesen die Chinesen heute Nachmittag zurück. Ihre Produkte seien hochwertig und würden nicht mehr subventioniert als Waren aus anderen Ländern, meinte der chinesische Premier Li, mit dem Scholz sich am Nachmittag getroffen hat. Außerdem seien große Mengen an Solaranlagen nötig für die weltweite Energiewende.
Evi Seibert war das aus Peking. Steffen Wurzel war jahrelang Korrespondent in Shanghai. Er hat dort auf Politik und Wirtschaft geschaut und verfolgt China nun von unserem Hauptstadtstudio aus. Steffen, Deutschlands Wirtschaft ist auf China angewiesen. Gleichzeitig gibt es viele Fragen und Probleme. Wie ist Bundeskanzler Olaf Scholz mit diesem vermeintlichen Widerspruch umgegangen?
Ja, man kann das Widerspruch nennen, man kann das auch ein Spagat oder ein Dilemma nennen. Also einerseits verkörpert Olaf Scholz als Bundeskanzler natürlich die deutsche China-Strategie, die ja als relativ kritisch wahrgenommen wird gegenüber Chinas politischem, aber auch wirtschaftlichem Auftreten in der Welt. Stichwort systemischer Rivale, Stichwort De-Risking. Andererseits muss Scholz natürlich die Interessen der deutschen Wirtschaft im Blick haben, im Großen und Ganzen. Aber auch, wenn man sich jetzt die Delegation ansieht, ganz spezifisch die Interessen der deutschen Großkonzerne, die jetzt dabei waren, BASF etwa, BMW, Bayer war dabei, Merck war dabei, Mercedes-Benz. Und da muss man einfach ganz klar konstatieren, dass diese Firmen ein Interesse daran haben, die guten nach wie vor Geschäfte in China so weiter zu pflegen. Wie ist Scholz damit umgegangen? Er hat in den vergangenen Tagen, wie ich finde, deutlich und prägnant betont, dass es wichtig für Deutschland sei, gute Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen mit China. Er hat aber auch kritische Punkte mehrmals deutlich angesprochen. Vor allem die Dinge Marktzugang, die schlechte Behandlung ausländischer Unternehmen in China und das größer werdende Problem der Überkapazitäten. Nur ob er damit etwas erreicht hat, also mit dem schlichten Ansprechen, kann man großes Fragezeichen dahinter setzen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Li Qiang, Ministerpräsident, und Xi Jinping, Staats- und Parteichef, haben Scholz bei diesen Wirtschaftsthemen auflaufen lassen.
Heißt das, Chinas Staats- und Parteiführung nimmt die deutsche Kritik nicht ernst? Ihr ist das schlicht egal?
Na, es ist schon so, dass wenn man die Berichte chinesischer Medien verfolgt, was Xi Jinping dort gesagt habe im Gespräch mit Scholz, hat er diese Vorwürfe, Stichwort Überkapazitäten, einfach weggewischt. Also hat gesagt, es ist alles völlig in Ordnung, wie wir das machen. Auch Li Qiang, der chinesische Ministerpräsident, er hat Scholz und die deutsche Delegation aufgefordert, ihr müsst das objektiv betrachten. Angemessene Überkapazitäten seien kein Problem. Solange beide Seiten, ich zitiere jetzt hier, verstärkt zusammenarbeiten, können wir uns gemeinsam entwickeln. Man solle das also nicht einfach politisch beurteilen, dass ein Land irgendwie Überkapazitäten hat. Und dann fiel auch wieder das wichtige Wort der Missverständnisse zwischen China und Deutschland, die man ausräumen müsse. Das ist das typische Narrativ der chinesischen Staats- und Parteiführung seit langem schon, zu sagen, wir in China haben recht mit unserer Ansicht, ihr in Europa, in Deutschland versteht das einfach nicht, ihr müsst einfach nochmal mehr unsere Position nachvollziehen. Man will da, so deute ich das, gar nicht großinhaltlich drüber diskutieren.
Olaf Scholz fliegt in diesen Minuten zurück nach Berlin. Das Flugzeug startet. Frage ist, was folgt jetzt daraus für die Zukunft? Gibt es für die Bundesregierung eine perfekte Formel für eine sinnvolle Wirtschaftspolitik mit und gegenüber China?
Ich möchte nochmal dieses Wort Dilemma ansprechen, was eingangs schon fiel. Das ist einfach genau der Punkt. Man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube, entscheidend ist zu erkennen, dass so Dinge wie, also die Dinge, die jetzt beklagt werden, so Dinge wie unfairer Wettbewerb, Nichteinhaltung von WTO, Welthandelsorganisationsspielregeln, die massiven Überkapazitäten, das Bevorzugen heimischer, chinesischer, staatsnaher Unternehmen gegenüber ausländischen, dass das keine Fehler sind im chinesischen Wirtschaftssystem, keine Mankos, sondern ausdrückliche Bestandteile dessen. Ja, also wer das alles zu Recht anprangert, muss eben auch wissen, dass das chinesische Wirtschaftssystem in Gänze genau so funktioniert mit dem Bevorzugen der heimischen Wirtschaft, mit der starken Stellung staatlicher Unternehmen. Also man könnte auch anders sagen, dass China die ausländischen Unternehmen in den 2000er, 2010er Jahren sehr hofiert hat. Das war nicht die Regel, sondern die Ausnahme von der Regel. Also Strich drunter, Fazit kann man ziehen, die chinesische Wirtschaft, da ist einfach in der DNA dieses kommunistische, staatsnahe, die staatliche Kontrolle, die staatliche Lenkung drin. Und das wird sich so schnell wohl nicht ändern.
Und das waren Einschätzungen von Steffen Wurzel in unserem Hauptstadtstudio. Die Zukunft ist elektrisch. Das beteuern auch deutsche Autohersteller, obwohl sie weiterhin deutlich mehr Autos mit Verbrennungsmotor absetzen. Der Autohersteller Tesla muss besonders an die elektrische Zukunft glauben. Tesla baut nur E-Autos. Probleme beim Absatz treffen das Unternehmen von Elon Musk also ganz besonders. Der Markt für E-Autos war in letzter Zeit von zwei Dingen geprägt. Von einer sinkenden Nachfrage, zum Beispiel auch in Deutschland, und von einem knallharten Wettbewerb, der angefeuert wird durch günstige Autos aus, wir haben darüber gesprochen, China. Deshalb will Tesla, lange Jahre Everybody's Darling, an der Börse jetzt mehr als 10% seiner Stellen streichen. Ein böses Omen für die gesamte Branche? Mischa Erhardt berichtet.
Mit dem angekündigten Stellenabbau bei Tesla reagieren der Konzern und sein exzentrischer Chef Elon Musk auf einen allgemeinen Trend, nämlich eine schwächere Nachfrage nach Elektroautos.
Das hängt einfach damit zusammen, dass viele Unklarheiten sind. Die politische Sicherheit fehlt ganz einfach. Es ist ja immer wieder die Rede jetzt vom Aus, des Verbrenner aus. Zudem sind Elektroautos für viele Leute einfach noch viel zu teuer. Und sie haben natürlich nach wie vor nicht eine ausreichende Ladeinfrastruktur.
Zählt Frank Schwope die Probleme auf, die für Gegenwind beim Verkauf von Elektroautos führen. Er ist Autoexperte an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover, FMH.
Schließlich kommt noch dazu, dass viele Verbraucher in den letzten Monaten sicherlich verunsichert wurden, ob des rasanten Preisverfalls. Tesla ist ja ein Unternehmen, das massiv die Preise gesenkt hatte in den letzten Jahren. Und das irritiert natürlich die Verbraucher auch, weil wenn sie ein Auto kaufen und ein Jahr später oder zwei Jahre später Neuwagen deutlich günstiger sind, dann ist der Restwert des damals gekauften Autos natürlich auch stark gesunken.
Hinzu kommt die zumindest in Deutschland schwächelnde Konjunktur, die die Nachfrage bremst, und die gestiegenen Zinsen, die die Finanzierung neuer Autos erschweren. So ist nach heute veröffentlichten Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes in den ersten drei Monaten des Jahres die Zahl an Neuzulassungen reiner Elektroautos um über 14% zurückgegangen. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Die größte Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie ist der Umstieg auf den Elektroantrieb. Vollelektrische Autos sind relativ teuer in Deutschland. Die Konsumenten sind außerdem verunsichert, weil die Förderprämie weggefallen ist. Und außerdem ist nicht mehr so klar, dass der Verbrennungsmotor 2035 wirklich auch endet, verboten wird. Wir haben es zu tun mit einer Verunsicherung der Konsumenten, was den Kauf von Elektroautos anbelangt.
Für die deutschen Autohersteller kommt erschwerend hinzu, dass in jüngster Zeit auch der vorher boomende Automarkt in China an Fahrt verloren hat. Der wichtigste Absatzmarkt von Volkswagen, Mercedes, BMW und Co. Und schließlich sind in China in kurzer Zeit Elektroautobauer entstanden, die zunehmend auch in ausländische Märkte expandieren, wie etwa BYD in Europa. Durch die vergleichsweise günstigen Autos der Konkurrenz entsteht auch Druck, in Form von Preissenkungen und Rabatten gegenzuhalten, was die Gewinnmargen schmälert. So hat auch Volkswagen gestern eine interne Mitteilung verschickt und angekündigt, die Personalkosten in der Verwaltung um 20% senken zu wollen, etwa durch eine Ausweitung von Altersteilzeit oder Abfindungen für jüngere Beschäftigte in der Verwaltung. Immerhin aber haben die deutschen Autobauer gegenüber einem Konkurrenten wie Tesla den Vorteil, dass sie immer noch klassische Verbrennerautos verkaufen können, neben alternativ angetriebenen Fahrzeugen wie reinen Elektroautos und Hybriden.
Ja, die deutschen Hersteller sind schon absolut mit dabei. Also der Volkswagen-Konzern hat auch einige hunderttausend Elektroautos verkauft. BMW ist relativ früh schon in die Elektromobilität und Mercedes-Benz auf alle Fälle auch. Also die Deutschen sind da absolut dabei, aber versuchen natürlich auch noch, den Verbrenner in den letzten Jahren des Verbrennerbestehens zu melken, soweit es geht.
So der Autowirtschaftsexperte Frank Schwope. In der Tat haben die deutschen Autobauer im vergangenen Jahr zweistellige Milliardengewinne eingefahren. Schwieriger ist die Lage für die Automobilzulieferindustrie. Denn Elektroautos brauchen weitaus weniger Teile als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Bei diesen überwiegend mittelständischen Firmen ist der Anpassungsdruck daher besonders hoch.
Und das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Wenn ich unseren Briefkasten öffne, frage ich mich manchmal, was das eigentlich noch soll. Warum schicken Arztpraxen und Behörden Briefe durch die Gegend, wenn das eigentlich auch digital funktionieren würde? Deutschland hat in Sachen Digitalisierung keinen guten Ruf, will aber aufholen. Dabei schaut den Bundesländern auch der Branchenverband Bitkom auf die Finger. Mit einem neuen Ranking. Welches Bundesland hat in Sachen Digitalisierung die Nase vorn und wer hinkt hinterher? Anja Nils berichtet.
Wenn es in Deutschland um Digitalisierung geht, liegt Hamburg an der Spitze vor Berlin und Bayern. Der Digitalverband Bitkom hat das Ranking anhand einer Abfrage bei den Landesregierungen, Auswertung von amtlichen Statistiken und einer Befragung von über 5000 Menschen erstellt, sagt Ralf Wintergerst von Bitkom.
Wir haben vier Kategorien gebildet, nämlich die digitale Wirtschaft, digitale Infrastruktur, Governance und Verwaltung und digitale Gesellschaft.
Bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes OZG liegt Hamburg weit vorne. Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen elektronisch anzubieten. Möglichst viele Behördenangelegenheiten sollen von möglichst vielen Menschen digital abgewickelt werden können. Vorne liegt Hamburg auch in der Kategorie digitale Infrastruktur, wo es zum Beispiel um eine Netzabdeckung mit 5G und den Glasfaserausbau geht.
Mit 65% der Haushalte Glasfaser liegt Hamburg da auf einem deutlichen ersten Platz. Weiterhin bietet Hamburg sehr viele digitale Verwaltungsleistungen für seine Bürgerinnen und Bürger an. Also ist in der Umsetzung des OZG schon weit fortgeschritten. Das ist etwas, wo wir insgesamt ja Gas geben müssen als Land, dass wir schneller vorwärts kommen bei der Digitalisierung der Behörden.
Im Punkt digitale Gesellschaft, der die Digitalkompetenz, die Nutzung von Geräten und Internet und die Einstellung der Bevölkerung dazu widerspiegelt, liegt Hamburg dagegen weit hinten. Hier sieht Bitkom Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze.
Also 68% der Bürgerinnen und Bürger des Landes sagen, dass sie sehr gut oder gut mit digitalen Geräten umgehen können. Das ist aus unserer Studie herausgekommen. 3/4 wissen, wie man sich vor Hackern und Cyberkriminellen schützt. Und es gibt ab der Klasse 5 das Fach Informatik und Medienbildung in allen Schulformen als Pflichtfach.
Die stärkste digitale Wirtschaft im deutschen Vergleich findet sich allerdings in Berlin, meint Ralf Wintergerst.
Das macht sich daran bemerkbar, dass es in Berlin wirklich sehr viele Unternehmen gibt im Bereich IT und Telekommunikation und gleichzeitig auch sehr viele IT-Fachkräfte gibt. und gleichzeitig auch ganz, ganz viele Startups. Und das trägt alles zu der Kategorie digitale Wirtschaft bei.
Schlusslicht im Durchschnitt aller Kategorien seit Thüringen, so das Ergebnis der Studie. Insgesamt lägen die alten Bundesländer vor den neuen und die Stadtstaaten deutlich vor den Flächenländern. Entscheidend sei dabei eine hohe Bevölkerungsdichte, Wirtschaftskraft und Durchschnittseinkommen.
Das natürlich hilft, wenn ein hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und eine hohe Anzahl von Unternehmen und Hochschulen sich positiv auf den Digitalisierungsgrad eines Landes auswirken. Das haben wir auch schon bei den Städten gesehen, denn Städten mit Universitäten hatten grundsätzlich einen besseren Digitalisierungsgrad als die Städte ohne Hochschulen oder große Hochschulen zumindest.
Insgesamt habe Deutschland im europäischen Vergleich aber gut aufgeholt, besonders was die digitale Infrastruktur angehe.
Wir waren vor 5, 6 Jahren im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld, im hinteren Mittelfeld, sind mittlerweile auf Platz 4 gelandet, haben noch Schwächen im Glasfaserausbau insgesamt. Und ich habe da große Hoffnung bei den Investitionsvorhaben auch der Telekommunikationsunternehmen, dass Deutschland hier unter die Top 3 in Europa kommt.
Deshalb müsse jetzt der Glasfaserausbau nochmal intensiviert werden. Bitkom fordert außerdem, die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes weiter voranzutreiben, um mehr Verwaltungsleistungen digital anbieten zu können.
Das war ein Beitrag von Anja Nils. Die Finanzstabilität und den Welthandel sichern. Das gehört zu den Aufgaben des Internationalen Währungsfonds mit Sitz in Washington DC. Gemeinsam mit der Schwesterorganisation der Weltbank lädt der IWF in diesen Tagen zur Frühjahrstagung. Und in kaum einer anderen Institution wie dem IWF befindet sich so viel Expertise, wenn es um den Zustand der Weltwirtschaft geht, aber auch um einen genauen, vergleichenden Blick auf die einzelnen Volkswirtschaften. Wie geht es der Welt wirtschaftlich und wie läuft es in Deutschland? Antworten auf diese Fragen stehen in der neuen IWF-Prognose, die kurz vor dieser Sendung vorgestellt wurde. Eva Bahner aus unserer Wirtschaftsredaktion guckt seit Jahren auf IWF und Weltbank. Eva, es gibt ja viele Faktoren, die die Weltwirtschaft in den letzten Jahren belastet haben. Wie schaut der IWF aktuell auf die Lage?
Also in dem Weltwirtschaftsbericht des IWF, der jetzt vorgestellt wurde, ist fast schon Erleichterung herauszulesen, trotz der düsteren Prognosen und auch der Vielzahl an Herausforderungen der letzten Jahre, also unterbrochene Lieferketten in der Pandemie, dann die Energie- und Nahrungsmittelkrise, die Inflationskrise. Sei die Weltwirtschaft von einer Rezession verschont geblieben? Sie zeige sich insgesamt doch erstaunlich widerstandsfähig, ist darin zu lesen. Der Internationale Währungsfonds, der prognostiziert für dieses und auch für das kommende Jahr 3,2% Wachstum weltweit. Da ist die IWF jetzt etwas zuversichtlicher als noch im Januar. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Wachstumsraten von um die 3% im langjährigen Vergleich noch immer historisch niedrig sind. Zugpferde bleiben die USA. Da ist der IWF sehr zuversichtlich, hat die Konjunkturprognose nochmals angehoben auf 2,7% in diesem Jahr, 2,7% Wachstum. Und auch Indien und China, auch wenn der IWF in China eine angemessene Antwort auf die Immobilienkrise ziemlich deutlich einfordert, dennoch wird dort ein Wachstum von 4,6% erwartet. Nach den Zahlen zum ersten Quartal von heute könnte das vielleicht sogar noch nach oben korrigiert werden. Das sagte der IWF-Chefökonom Pierre-Olivier Gourinchard vor gut 2 Stunden.
Nach dem iranischen Angriff auf Israel am Wochenende gibt es Sorgen um die Menschen in der Region, aber auch um die Weltwirtschaft. Hat der IWF da eine Einschätzung abgegeben?
Also das war natürlich mehrfach Thema auch in der Pressekonferenz. Der IWF beobachtet die Entwicklung genau, sagte der Chefökonom, aber es sei eben auch noch zu früh, um ökonomische Folgen auf das globale Wachstum, auf die globale Wirtschaft abschätzen zu können. Theoretisch hat der IWF verschiedene Szenarien da bereits durchgespielt, zum Beispiel ein Anstieg des Ölpreises. Um 15% würde die globale Inflation um 0,7% steigen lassen, aber das ist eben nur eins vieler möglicher Szenarien. Klar ist, ein erneuter Anstieg der Inflation würde voraussichtlich eine Reaktion der Zentralbanken erfordern. Sprich, dann wäre es also vorbei mit geldpolitischen Lockerungen. Und das wiederum könnte Wirtschaftswachstum kosten. Aber wie gesagt, mit konkreten Einschätzungen hielt sich der IWF-Chefökonom heute noch zurück.
So, Und jetzt der Blick auf Deutschland, gehörte jahrzehntelang zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt. Das ist auch immer noch so. Aber beim Wirtschaftswachstum hängt Deutschland international hinterher. Wie bewerten das die Forscher des IWF?
Ja, Deutschland bleibt ganz klar weiterhin Schlusslicht, was das Wachstumstempo angeht, unter den großen Industriestaaten. Auch der IWF, der hat jetzt seine Prognose nochmals gesenkt auf 0,2% für dieses Jahr. Das liegt so ungefähr im Rahmen der Prognosen, die wir hier auch von den Wirtschaftsforschungsinstituten bekommen. Deutschland wurde natürlich stärker als andere Länder vom Energiepreisschock getroffen, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, erholt sich also auch langsamer als andere Länder. Das sieht auch der IWF so, aber macht auch den schwachen Konsum verantwortlich für die geringe Dynamik hierzulande. Die IWF-Forscher, die rechnen aber damit, dass es im kommenden Jahr dann wieder aufwärts geht. Da liegt die Prognose bei 1,5% Wachstum, und zwar mit absehbar niedrigeren Zinsen, wenn nicht noch was dazwischen kommt, und auch einer höheren Kaufkraft, weil sich dann voraussichtlich auch die höheren Reallöhne bemerkbar machen werden. Langfristig allerdings macht sich der IWF schon auch Sorgen wegen der strukturellen Probleme in Deutschland, wegen des demografischen Wandels und auch weil die Produktivitätsfortschritte derzeit relativ niedrig sind.
Wir haben noch kurz Zeit für den Blick auf eine Frau aus Bulgarien, Kristalina Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds. Und die steht nun vor einer zweiten Amtszeit.
Genau, Kristalina Georgieva, die bleibt für weitere 5 Jahre an der Spitze des Internationalen Währungsfonds. Die Bulgarin ist zwar inzwischen 70 Jahre alt, die Altersgrenze, die hat der IWF aber schon bei ihrer ersten Amtszeit abgeschafft. Insofern war das jetzt auch keine große Überraschung. Und dazu kommt auch, es gab auch keine Konkurrenz, keine anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Deshalb Kristalina Georgieva jetzt einfach so weitermachen mit ihren Schwerpunkten, die sie auch schon in ihrer ersten Amtszeit verfolgt hat, nämlich Entwicklungsfinanzierung und auch verstärkt mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel.
Eva Bahner. Und wir nehmen das Thema mit zu Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Also ein leichter Optimismus vom IWF in Washington mit Blick auf die Weltwirtschaft, aber nicht mit Blick auf Deutschland. Dazu weiterhin die Spannungen im Nahen Osten. Wie wird all das bei Ihnen gesehen?
Die Probleme sind ja eben angesprochen worden. Und ja, heute dominieren die Pessimisten. Der DAX ist deutlich im Minus, steht jetzt 1,5% tiefer. Aber das hängt auch mit Zinssorgen zusammen. Zuletzt gaben es ja gute Konjunkturdaten aus den USA. Und das weckt einfach Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr nicht so schnell senken wird, dass sie es damit einfach nicht eilig hat. Aktuell der DAX jetzt bei 17.755 Punkten.
Der IWF mit einer Konjunkturprognose und auch die Forscherinnen und Forscher des ZEW in Mannheim, die haben sich heute geäußert.
Sie werden Monat für Monat befragen, Sie Finanzmarktprofis, wie Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen, aber auch, welche Erwartungen Sie für die kommenden Monate haben. Zuletzt hat der russische Krieg gegen die Ukraine für ganz große Skepsis gesorgt. Die Energiepreise sind ja infolge der Auseinandersetzungen rasant gestiegen. Mittlerweile erholt sich die Weltwirtschaft wieder. Exportorientierte Unternehmen können davon profitieren, dass die Inflation zuletzt deutlich zurückgegangen ist, wird sehr positiv bewertet. Auch die Aussicht auf Zinssenkungen in der Eurozone stimmen optimistisch. Niedrigere Zinsen machen ja Kredite billiger. Dadurch wird es günstiger zu investieren und das wiederum könnte sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung im Land auswirken.
In den USA haben zwei große Banken Geschäftszahlen vorgelegt.
Es geht um die Bank of America und um Morgan Stanley. Morgan Stanley hat zum Jahresstart mehr verdient, dank guter Geschäfte im Investmentbanking. Bei der Bank of America, also der Nummer 2 in den USA, sind die Gewinne zurückgegangen. Die Nettozinserträge sind gesunken. Die regionale Bankenkrise hat Spuren hinterlassen. Also wenn man das mal alles in allem sieht, in den Tagen haben sich ja Goldman Sachs in die Karten schauen lassen, Wells Fargo, Citigroup und JP Morgan. Es war ein gemischter Auftakt in diesem Jahr.
Die Lufthansa hat gestern ihre Erwartungen deutlich heruntergefahren. Stichwort Streiks. Heute folgen schlechte Nachrichten der Konzerntochter Austrian.
Die Konzerntochter ist tief in den roten Zahlen. Das hängt mit den finanziellen Folgen des Tarifstreits mit dem Bodenpersonal, also mit dem Bordpersonal, Entschuldigung, zusammen. Das hat einfach dazu geführt, dass sich Kunden auch mit Buchungen zurückgehalten haben. Einnahmeausfälle heißt, dass gestiegene Standort- und Personalkosten kommen noch hinzu. Aktien der Lufthansa sind heute fast 3% im Minus.
Zum Schluss der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,0633 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,43 auf 2,49%. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag $2,379,72 gezahlt werden.
Das war Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Ich bin Benjamin Hammer und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören.